Unser Wunsch mit diesem Visionsgottesdienst ist es, dass wir als Gemeindeleitung Ermutigung weitergeben, dass wir auch eine Ausrichtung hineinlegen in dieses Jahr, dass wir so ein paar Dinge benennen, an denen wir uns orientieren können, die uns Ausrichtung geben, um nach vorne gerichtet unterwegs zu sein, dass wir geistlich und praktisch etwas vor Augen haben. Ich möchte zunächst ein paar geistliche Impulse geben in einer kürzeren Predigt und dann werden wir im Anschluss noch aus verschiedenen Bereichen ganz praktische Punkte hören. Grundlegend für meinen Impuls ist der Text aus Jesaja 43, die Verse 18 bis 21. Jesaja 43, 18 bis 21. Ich lese mit uns. Denkt nicht mehr daran, was war, und grübelt nicht mehr über das Vergangene. Seht hin, ich mache etwas Neues, schon keimt es auf. Seht ihr es nicht? Ich bahne einen Weg durch die Wüste und lasse Flüsse in der Einöde entstehen. Die wilden Tiere auf den Feldern werden mir danken, ebenso die Schakale und Strauße, weil ich meinem erwählten Volk Wasser in der Wüste und Ströme in der Einöde schaffe, damit es zu trinken hat. Ja, ich will in der Wüste Quellen entspringen lassen, damit mein auserwähltes Volk sich erfrischen kann. Es ist das Volk, das ich mir dazu erschaffen habe, von meinem Ruhm zu erzählen. Wir sind hier im großen Propheten Jesaja mit dieser Bibelstelle. Die Situation, die ist erstmal sehr niederschmetternd. Von Israel ist nicht mehr viel übrig geblieben. Das Nordreich Israel ist von Assyrien eingenommen worden. Die Bevölkerung wurde verschleppt. Und dieses prophetische Wort hier richtet sich an das Südreich Juda. Auch über Juda wurde Gericht abgehalten, es war Gott auch untreu, hat Gott verworfen, hat das Land auch verloren und befindet sich im sogenannten Exil in Babylon. Also Verschleppung, Gefangenschaft, 70 Jahre weit weg von der Heimat, Jerusalem kaputt, der Tempel zerstört, alles nicht so toll. Und die Frage ist, ja, welche Vision haben wir eigentlich noch in Babylon, wie es weitergeht? Jetzt ist alles kaputt und wir sind weit weg von zu Hause. Kommen wir jemals wieder zurück? Ganz, ganz schwierige Situation. Alles Gewohnte mussten sie zurücklassen. Und auch die Frage, die da ist, ja, wo ist Gott denn? Und was hat er mit uns vor? Hat er uns noch im Blick? All das war so in den Köpfen der Leute dort. Und dann kommt hier dieses prophetische Wort, was jetzt eine positive Sicht reinspricht in diese Sache. Also ein prophetischer Hoffnungsstrahl, der hineinkommt, wo Gott sagt, seht hin, ich mache etwas Neues, ich möchte euch wieder hineinführen in das Land, ich möchte, dass es in der Wüste blüht und das Wasser da ist und dass ich euch versorge. Also ganz, ganz, ganz viel Positives. Und dann die Frage, ja, seht ihr es denn noch nicht, das, was ich tue? So. Also eine Botschaft der Befreiung aus der Gefangenschaft, der Rückführung nach Israel, nach Jerusalem. Ganz, ganz viel Hoffnung. Ich möchte ein paar Aspekte einfach so rausgreifen und ganz, ganz locker auf uns übertragen, selbst wenn wir natürlich in einer anderen Situation heute sind als das Volk Israel damals. Der erste Punkt, lasst uns nicht im Vergangenen stecken bleiben. Lasst uns nicht im Vergangenen stecken bleiben. Jede Gemeinde hat ihre Geschichte. So, und wir haben auch schon eine lange Geschichte. Eigentlich hätten wir, glaube ich, wieder Jubiläum feiern sollen, letztes Jahr, meine ich. Haben wir nicht gemacht, weil wir das dann irgendwie machen, wenn hier der Bau fertig ist und so. Also wir sind ja schon über 70 Jahre, 75 Jahre alt. Auch wir haben unsere Geschichte und wir hatten gute Zeiten in der Gemeinde und wir hatten herausfordernde Zeiten. Und das ist auch normal, dass man jetzt nicht stringent immer nur Himmel auf Erden in der Gemeinde hat. Sondern da gibt es auch Schwierigkeiten, schmerzhafte Erfahrungen, gibt auch verletzende Erfahrungen, sowohl vielleicht im großen Ganzen von einer Gemeindegeschichte als auch in ganz persönlichen Lebensgeschichten, wo Menschen auch von Gemeinde verletzt werden, von Leiterschaft verletzt werden. Auch das ist irgendwie Normalität, selbst wenn es nicht schön ist, aber es gehört irgendwie mit dazu, wo Menschen zusammenkommen. Und die Gefahr ist, dass man im Negativen und im Vergangenen stecken bleibt. Dass man irgendwie sagt, boah, ja, das habe ich damals erlebt und so ist Gemeinde. Oder das habe ich damals mit der einen Person erlebt, so ist die Person. Und man bleibt irgendwie stecken und man hat diese begrenzte Vision, nämlich nur eine negative Vision, so muss es immer weitergehen und es ist halt so und wir können dagegen nichts machen. Und das ist eine Gefahr, weil das soll nicht so sein. Wir sollen nicht im Vergangenen stecken bleiben. Also die Frage ist ja, was gibt uns Antrieb, was bringt uns irgendwie voran? Und das ist nicht der Blick immer in die Vergangenheit. Die Vergangenheit soll nicht dazu dienen, dass sie unsere Zukunft bestimmt. Wir sollen aus der Vergangenheit lernen, aber frohen Mutes in eine neue Zukunft gehen. Vielleicht ist es bei dir anders, dass du sagst, ja, aber Vergangenheit war ja auch toll und man verklärt dann vielleicht auch manchmal Vergangenheit und schwelgt auch in Erinnerung, wie schön es doch damals war, damals, als die Gemeinde noch am Hallenbad war und so und man sich im Oetkerpark versammelt hat mit dem großen Gitarrenchor und so. Also, dass man so einen verklärten Rückblick hat und sagt, boah, schade, dass es nicht mehr so ist wie früher. Und auch das ist eine Gefahr, dass man aus der Vergangenheit lebt und sagt, boah, damals war alles besser und heute ist es nicht gut so. Und auch das ist eine Gefahr, weil dann kannst du nicht im Hier und Heute frei leben und dich öffnen für das, was Gott heute tun möchte, weil du immer vergleichst und sagst, Mensch, alles ist anders geworden und die Jugend von heute ist nicht mehr so wie damals und so. Das macht es schwierig auch. Alte Segnungen, alte Erfahrungen mit Gott können unseren Blick für das aktuelle Handeln Gottes blockieren. Und je älter du bist und wirst, desto mehr kennst du wahrscheinlich diese Gefahr. Weil du hast schon eine ganze Wegstrecke, auf die du zurückschauen kannst. Und dann wirst du auch feststellen, ja, da gab es dann auch gute Zeiten und manchmal wünscht man sich da zurück, wie einfach das früher alles war, damals ohne die digitalen Medien und so. Ja, die Zeit gab es und manches war einfacher, aber es war auch nicht alles gut. Also, nimm nicht das Schwere aus der Vergangenheit mit und lass es blockieren von dem, was du heute tun solltest und auch nicht das Positive, was irgendwie deinen Blick für heute versperrt. So, dieses Jahr haben wir das Thema Bau, werden wir nachher noch einiges zu hören, das ist ganz offensichtlich. Der letzte große Gemeindebau, der liegt schon über 40 Jahre zurück, dass dieses Haus hier gebaut wurde. Und damals war ich ja noch nicht hier und manche von euch waren da. Wer war da? Der kleine Jan Illing war da. Und auch noch ein paar andere. Also ihr wisst das, wie das damals war. Ich kenne das aus den Geschichten, die erzählt wurden. Und die Sache damals, vor 40 oder vor 45 Jahren, das war eine schwere Zeit für die Gemeinde. Die Gemeinde war vorher geschrumpft durch eine Gemeindekrise. Das heißt, es waren nicht so viele Leute da, die mit angepackt haben. Und die Leute, die da waren, die mussten auch doppelt und dreifach anpacken. Alle haben irgendwie angepackt. Und die Männer, die haben da ihre ganze freie Zeit geopfert. Und jedes Wochenende und nach Feierabend. Und Schwester Wiese hat unten gefliest und so. Also das war eine ganz intensive Zeit. Und das war, ich sag mal, nicht eine leichte, lockere, lustige Zeit, sondern es war mit ganz viel Opfer verbunden. Nicht nur finanziell war das immer super knapp, sondern Ehen und Familien wurden in dieser Zeit wahnsinnig strapaziert. Und wir haben teilweise heute ja auch die damalige Kindergeneration in der Gemeinde. Und ich glaube, ganz, ganz tief drin ist abgespeichert, boah, Bau ist irgendwie nicht gut, Bau ist gefährlich, wer weiß, was da passiert. Da ist so eine Angst und eine Befürchtung mit verbunden, weil man sich daran erinnert, wie es damals war, vor 45 Jahren, als man über 2 oder 3 Jahre seinen Vater nie gesehen hat und die Familie fast vor die Hunde gegangen ist. Und das ist nachvollziehbar, diese Befürchtung, diese Angst. Lasst uns hier nicht im Vergangenen stecken bleiben und befürchten, es wird jetzt wieder so werden wie damals. Ich kann euch jetzt kein Versprechen machen und sagen, boah, die nächsten 2 Jahre, das wird alles total leicht und locker. Nee, es wird auch herausfordernd sein, aber es wird nicht so werden wie damals, weil wir eine andere Situation haben, weil eine andere Zeit da ist, weil wir das ganze Bauthema nicht personell auf unserem Rücken lasten lassen, sondern wir lassen das professionelle Leute machen. Okay? Wir müssen sicherlich auch mal anpacken, aber es wird nicht die Last jeden Tag, jede Woche bei uns liegen. Deswegen ist es eine andere Situation. Also rechnen nicht damit, dass es eine negative Wiederholung gibt, sondern versuch dieses Thema, auch wenn du aus dieser Geschichte kommst, positiv zu umarmen und sicherlich Gott mit reinzunehmen, aber auch mit einem positiven Herzen dabei zu sein. Bleib nicht im Vergangenen stecken, wo du Menschen in Schubladen gepackt hast. Ja? Damals ist die Person mir so und so begegnet. Damals vor 20 oder 30 Jahren hat die Person mich so und so verletzt. Und jetzt hast du die Person immer noch in dieser Schublade. Mach die Schublade auf und trau Gott zu, dass er etwas Neues tun möchte. Und vielleicht hat er schon etwas Neues getan an der Person, aber du hast es noch nicht gesehen, weil du guckst ja nicht in die Schublade rein und guckst, was passiert ist mit der Person. Also hol Leute aus Schubladen raus und rechne damit, dass Gott Dinge verändert. Gib Menschen immer wieder eine Chance, so wie Gott dir immer wieder eine Chance gibt und dich nicht in einer Schublade versauern lässt. Gott geht mit uns auch anders um. Er gibt uns immer wieder eine Chance und er investiert sich immer wieder und er guckt, hey, ist da das Herz offen für Veränderung? Und er geht mit jedem von uns seine Prozesse. Lass uns das zutrauen, auch im Miteinander, dass Gott seine Prozesse geht mit jedem von uns und dass auch hier Wiederherstellung, Heilung und Versöhnung möglich ist, da wo es bisher schwierig war. Und persönlich, bleibe nicht in deiner Vergangenheit stecken. Lass dich nicht von deinen alten Erfahrungen und von deinen alten Verletzungen und Enttäuschungen blockieren. Und das ist eine Gefahr, die bei jedem von uns da ist, dass wir an Punkten unserer Vergangenheit hängen bleiben und dass diese Vergangenheit unsere ganze Gegenwart und Zukunft bestimmen möchte. Was kann man dagegen tun? Ich glaube, dass ein ganz wichtiger Schritt ist, dass wir bewusst auf die Vergangenheit schauen und dass wir uns diese Themen anschauen, die uns da verletzt haben und dass wir die aus unserem Unterbewusstsein oder aus unserem Hinterköpfchen herausholen und heben und dass da Licht dran kommt und dass man das auch bearbeiten kann, vielleicht auch mit Hilfe von außen. Also dass diese ganzen Dinge, die tief liegen und die verletzend sind und die schwierig sind, dass wir die nicht ausblenden und so tun, als ob sie nicht da gewesen wären oder sind. Nämlich die leben sonst ein Eigenleben in uns und die haben irgendwie, die entfalten sich negativ. Also hinschauen und da, wo Dinge ans Licht kommen können, auch in das Licht Gottes, da kommt ein positiver Veränderungsprozess rein. Und da werden alte Dinge entmachtet und neue Dinge können gelernt werden und praktiziert werden. Lass das Licht Gottes hinein in deine Vergangenheit und dann kannst du Veränderung erleben. Dann kann es hell werden. Nicht, dass deine Vergangenheit ausradiert wird oder dass es umgeschrieben wird, aber du kannst heute anders damit umgehen, wenn das Licht Gottes hineinkommt. Die Fähigkeit, sich Neuem zuzuwenden, setzt die Fähigkeit voraus, sich vom Bisherigen zu lösen. Die Fähigkeit, sich Neuem zuzuwenden, setzt die Fähigkeit voraus, sich vom Bisherigen zu lösen. Und das wollen wir erleben, als Gemeinde und persönlich, dass wir Neues umarmen und dass uns Altes nicht blockiert, da wo wir irgendwie hängen. Ein zweiter Punkt. Lasst uns freudig wahrnehmen, was Gott tut, wie er führt und versorgt. Lasst uns freudig wahrnehmen, was Gott tut, wie er führt und wie er versorgt. Also dieser Vers hier in diesem Bibeltext, ich tue etwas Neues, seht ihr es nicht. Das will den Fokus darauf zielen, dass wir erkennen, was Gott tut und dass wir uns nicht ablenken lassen und immer das Negativ sehen, was Gott gerade nicht tut und was noch nicht so ist, wie es ist, so wie es sein soll, sondern dass wir sagen, boah, Gott tut ja was, lass uns das sehen und wertschätzen und dankbar dafür sein über das, was Gott tut. Und das bringt einen ganz neuen, ganz neue Atmosphäre, einen ganz neuen Mentalitätswechsel in unser Denken hinein, wenn wir so unterwegs sind. Das wertschätzen, was Gott tut, das feiern, wo er auf den Plan tritt und sich offenbart. Wir haben uns total gefreut als Gemeindeleitung über die zurückliegende Fasten- und Gebetswoche. Das war mal so ein neuer Versuch, irgendwie das Thema Gebet auch mit Fasten zu verknüpfen. Und viele von euch waren da an dem Mittwoch. Wir hatten da, weiß nicht, 50 Stühle gestellt oder so. Und der Raum, der wurde immer voller und wir mussten Stühle nachholen. Und es war eine sehr dichte Atmosphäre. Und wir waren total freudig überrascht über das, was Gott tut. So, wir hatten auch in der Vergangenheit Gebetssituationen, wo vielleicht dann nur 20 oder 30 Leute aufgetaucht sind. Und auf einmal kam da so ein ganzer Schwung von Leuten, die offen waren und die mehr von Gott wollten. Und das ist so ein Punkt zu sagen, hey, lass uns mal draufschauen, was tut Gott? Gott belebt Gemeinde, Gott führt Gemeinde zusammen, Gott schenkt Sehnsucht nach ihm. Super, mehr davon. Das ist vielleicht mal ein kleines Beispiel dazu. Gott beschenkt uns als Gemeinde mit Liebe untereinander, mit Einheit, mit Versorgung und mit seinem frischen Reden. Gott beschenkt uns aber auch in Form von Menschen, dass Menschen hinzukommen in die Gemeinde, die ihn kennenlernen hier und die einfach Teil der Gemeinschaft Gottes sein wollen. Im letzten Jahr haben wir diese schönen großen Taufen gehabt. Ja? Die letzte Taufe habt ihr vielleicht noch im Kopf, ja, mit den ganzen Alpha-Kurs-Leuten so. Also wie schön ist das, wenn Leute, die vorher mit Gott nichts zu tun hatten oder eine verdrehte Sicht von Gott hatten, wenn sie auf einmal Erkenntnis bekommen und ihr Leben sich verändert, weil sie von Gott berührt wurden. Was für ein Geschenk ist das und was tut Gott in unserer Mitte? Und wie sehr hält er uns vor Augen, wenn Leute ihre Geschichten erzählen, dass wir selbst nochmal realisieren, wow, das Evangelium hat Kraft, Jesus ist derselbe und er verändert immer noch Menschen und wir feiern das gemeinsam. Was für schöne Momente und Begegnungen. Gott beschenkt uns als Gemeinde mit Begabung und Berufungen von Menschen, die von Gott ausgerüstet sind und die kommen einfach so hier an und leben das, was Gott in sie hineingelegt hat und sind uns da eine totale Hilfe. Ich staune darüber, wenn ich die letzten Jahre zurückblicke, wie oft das passiert ist, dass Gott Lücken aufgefüllt hat und wichtige Leute hineingebracht hat, vielleicht auch nur für eine Zeit. Also Corona ist ja jetzt noch nicht so ewig weit zurück und wir haben diese ganze Livestream- und Videogeschichte aufbauen müssen innerhalb von kurzer Zeit und eigentlich hing diese ganze Geschichte hauptsächlich, ich mache es jetzt mal ein bisschen vereinfacht, an zwei Personen und das waren Walter Herrmann und Michna. So. Und Walter ist schon länger in der Gemeinde gewesen, hat eine wahnsinnige Expertise im Videobereich aus seiner beruflichen Situation und Michna, ein ausgebildeter Tontechniker, Akustiker, was weiß ich, ohne den hätten wir das nicht so schnell gemacht. Also wo ich merke, wow, Gott sieht unseren Bedarf als Gemeinde und auf einmal tun sich Dinge auf und wir genießen all davon, wir profitieren davon, weil Gott Menschen hier in die Gemeinde gibt, die hier eine Begabung mitbringen. Eine ähnliche Geschichte finde ich jetzt auch unsere Bauthematik. Ja? Langes Thema, schwierige Situation und aktuell haben wir da ein Bauteam zusammen, wo viel Expertise da ist, die wir vor ein paar Jahren vielleicht so an der Stelle noch nicht hatten, auch nicht mit den zeitlichen Möglichkeiten. Also, da können wir jetzt viele Namen nennen. Mir fällt da Roland ein, ja, der vom Fach ist an der Stelle. Detlef Bieber, der jetzt zeitliche Möglichkeiten mitbringt, die er vorher nicht hatte. Victor als Architekt. Jetzt haben wir seit ein, zwei Jahren Dirk Nagel als Landschaftsarchitekt dabei. Ich habe gestern hier 1000 Unterschriften wieder machen müssen, die aus seinem Büro kamen für Abwassergeschichten. Also wir haben Leute hier in unserer Gemeinde, die sich einbringen und die sind Geschenke für bestimmte Aufgaben. Die Frage ist, sehen wir das und schätzen wir es wert und sagen wir Gott, wir sehen dein Wirken und deine Versorgung in der Form von Menschen, die dazukommen. Wir sind als Gemeindeleitung in Gesprächen mit Personen für Bereichsleitungen, dass wir hier auch Verantwortung abgeben und Bereiche neu wieder aufbauen wollen. Und da haben wir auch Leute, die werden wir euch vorstellen auf der nächsten Mitgliederversammlung für den Bereich Kleingruppenarbeit und Evangelisation. Und das sind Leute, die kommen auch von außen und bringen nochmal eine frische Sicht auf Dinge mit. Und es sind Geschenke, die Gott uns gibt, damit wir hier an manchen Punkten weiterkommen und aus unserem begrenzten Denken herauskommen und neue Schritte wagen. Und das ist so schön zu sehen, dass Gott uns versorgt mit Menschen. Und auch da ist die Frage, wie gehen wir damit um? Sind wir dann vielleicht manchmal irgendwie neidisch und denken, boah, eigentlich, ich bin schon 20 Jahre in der Gemeinde und mich hat noch keiner gefragt, dass ich die Position einnehme und so. Oder sagen wir, boah, super, dass da frische Leute kommen, die uns hier total ergänzen. Und diese Sicht würde ich mir wünschen für alles, was passiert, aber dass wir positiv draufschauen und das wahrnehmen, was Gott tut. Wie geht's dir denn persönlich gerade? Nimmst du in deinem eigenen Leben das wahr, was Gott tut? Oder bist du eher so negativ drauf und siehst all das, was noch getan werden müsste? Und reibst dich daran und denkst, boah, wann endlich und warum nicht und so. Ja, das Leben ist ambivalent, es ist ein Spagat. Aber ich lade dich ein zu dieser Sicht, schau erstmal auf das, was Gott gerade schon tut oder schon getan hat in deinem Leben, in den letzten Wochen, Monaten und Jahren und heb das mal hoch und danke Gott dafür und sag, boah, ich bin schon viel, viel weiter als noch vor 5 Jahren und das ist total schön, aber ich bin noch nicht fertig. Okay, und da kannst du sagen, Gott, hier ist mein Leben, ich brauche dich immer noch mit deiner Fülle, mit deiner Lebendigkeit, mit deiner Auferstehungskraft. Lass uns darauf vertrauen, dass Gott auch dieses Jahr in seinen Händen hält mit allem, was kommt und dass er uns versorgt und dass er dieses Wasser in der Wüste geben wird, dass er uns gut versorgt und dass wir keinen Mangel haben werden, weil er an unserer Seite steht. Gott führt uns gut. Auch das Gebäude am Kesselbrink, so, ich finde das alles, es passt viel zusammen, so, wo wir einfach staunen können, wie er uns versorgt. Und er versorgt uns nicht nur mit äußerlichen Dingen, sondern er versorgt uns auch mit geistlicher Nahrung auf diesem Weg. Es wird nicht so sein, da lehne ich mich weit aus dem Fenster, dass wir uns die nächsten 2 Jahre nur um äußere Dinge bemühen und sagen, wir müssen jetzt hier bauen und uns investieren und wir kommen in so eine Arbeiteratmosphäre. Das wird nicht passieren, sondern ich glaube, dass in der Zeit, die kommen wird, Gott wird uns geistlich neu begegnen und er wird uns geistlich neu füllen und alles andere wird parallel laufen, aber Gott hat uns ganzheitlich im Blick. Er möchte nicht nur, dass wir ein neues Gebäude haben, ja, das ist nicht bei ihm Priorität 1, sondern Priorität 1, das sind wir. Wir sind die Gemeinde, jeder Einzelne. Und wir sollen geistlich gefüllt sein und geistlich mit ihm verbunden sein. Er bewässert unser Leben und das wird er machen, weil er treu ist. Und ein letzter Punkt, lasst uns in allem Gott ehren. Unser Wunsch als Gemeindeleitung ist einmal mehr, dass es nicht so wichtig ist zuallererst, was mit dem Bau ist. Es ist nicht so wichtig letztendlich, dass wir als Gemeinde wachsen zahlenmäßig, sondern der wichtige Punkt, der Fokuspunkt ist, dass Jesus Christus, Gott selbst, dass er im Mittelpunkt steht und dass wir ihn ehren mit allem, was wir sind und was wir haben. Und alles andere, das ist auch nicht unwichtig und das soll auch sein und so, aber das ist nicht der Fokuspunkt, sondern der Fokuspunkt ist, dass Gott hier im Zentrum steht und immer wieder auch ins Zentrum gerückt wird und dass wir uns gegenseitig ermutigen, da wo wir merken, Mensch, Gott scheint ein bisschen so an den Rand gedrängt zu werden durch was auch immer, dann müssen wir Gott ins Zentrum wieder rücken. Es geht um ihn, es geht um Jesus Christus, um das Kreuz, um die Auferstehung, um das, was Gott für uns getan hat. Um dass wir als Gemeinde und jeder Einzelne, dass wir aus Liebe und Dankbarkeit ihm etwas zurückgeben, auch in Form von Dienst und von Engagement und nicht so sehr, ich sag mal, aus toter Pflichterfüllung, weil man es so machen muss, sondern dass es lebendig ist und dass wir sagen, Gott, du bist mir so wichtig, du hast mich so sehr beschenkt, ich möchte dir gerne was geben von meinem Leben. Weniger aus Druck, sondern eher aus Dankbarkeit, weil wir Gott damit eine Freude machen wollen, weil wir für ihn und weil wir vor ihm leben wollen. Abschließende Worte. Als Gemeindeleitung haben wir das Empfinden, dass diese ganzen 2 Jahre, die jetzt vor uns liegen, dass es nicht nur um äußere Dinge geht. Also es geht nicht nur darum, jetzt zu sagen, wir bauen jetzt hier um, wir bauen hier an, damit wir neue Räumlichkeiten schaffen und das ist jetzt das große Thema, sondern wir empfinden, dass dieses Äußere, ja, das ist wichtig und das wollen wir und das wird auch gut sein, das wird uns helfen, aber dass mit diesem äußeren Umbau auch ein innerer Veränderungsprozess einhergehen soll, zu dem Gott uns einlädt. Also wo Gott uns ermutigt, hey FCG Bielefeld, ich möchte euch erneuern, ich möchte euch umbauen. Und da geht es um unsere Herzen und da geht es um unsere Gemeinschaft und da geht es um unsere Ausrichtung. So, und wir versuchen, dass wir diesen inneren Veränderungsprozess, zu dem Gott uns einlädt, dass wir ihn auch mit euch kommunizieren, dass wir das in die Predigtreihen reintragen. Und da haben wir schon angefangen. Wir haben gesagt, was ist das Fundament, auf dem wir stehen? Was soll nicht verändert werden? Das ist Christus. Ganz am Anfang des Jahres. 3 Predigten. Nächste Predigtreihe fängt nächste Woche an von Tim Lohse, der das erste Mal hier predigen wird, unser neuer Pastor in Gütersloh. Wo es um das Thema Gebet geht. Also wie leben wir denn unsere Christusbeziehung? Hauptsächlich durch Gebet. Also was ist Gebet? Und das sind Eckpfeiler, die sind total wichtig. Und dann werden wir aber auch auf Dinge schauen, wo wir sagen, ja, es gibt Sachen, die wollen wir gar nicht so sehr verändern, weil die sind gut bei uns. Also Umbau heißt ja nicht Abriss von allem und Aufbau von was total Neuem, was uns gar nicht mehr entspricht, sondern wir haben ja ganz viel Gutes in unserer Gemeinschaft, in unserer Geschichte. Und da wollen wir auf ein paar Themenfelder eingehen, wo wir sagen, Mensch, ja, das ist total positiv und das wollen wir nochmal hochheben und Gott dafür Danke sagen und sagen, wir wollen auf diesem Pfad weitergehen und sagen, ja, wir haben da eine Berufung von Gott, wir wollen da Gott Raum geben, super. Und dann wird es aber auch Dinge geben, wo wir sagen, ja, die wollen wir ausmisten. Die sollen abgerissen werden. Da wollen wir uns, wir wünschen uns etwas Neues an manchen Punkten in unserer Gemeinde. Und dann werden wir auch da ein paar Punkte reinlegen und uns gemeinsam motivieren und einladen, dass wir an der Stelle Gott suchen und offen sind für Veränderungsprozesse. Und dass wir in diesen 2 Jahren erleben, dass Gott uns etwas Neues gibt, so wenn wir dann wieder hier in das neue Gebäude hineinkommen, dass nicht nur das äußere Gebäude neu geworden ist, sondern dass wir veränderte Leute sind, auch in dieser Zwischenzeit. Zwischenzeiten sind nicht unbedingt die angenehmsten Zeiten des Lebens, weil man irgendwie zwischen den Stühlen hängt und man hat das Neue noch nicht vor Augen, man hat es noch nicht in der Hand, das Alte ist auch irgendwie nicht mehr so da, man weiß gar nicht, bin ich Fisch oder bin ich Fleisch, wo geht's jetzt hin? Aber Zwischenzeiten sind Phasen, wo Gott etwas Neues tun möchte und wo er uns kreieren möchte, wo er an uns arbeiten möchte. Und dazu möchten wir uns selbst und euch einladen, dass wir die nächsten 2 Jahre ganz bewusst nehmen als geistliche Zwischenzeit, wo Gott etwas Neues tun soll in unserer Mitte und dass er seinen Finger drauflegen soll auf Bereiche, wo wir Veränderung brauchen. Und das wird spannend sein, vielleicht auch herausfordernd, aber es wird gut sein, wenn der Heilige Geist derjenige ist, der uns an die Hand nimmt und uns verändert. Und dann können wir gemeinsam gespannt sein, was das in unserer Gemeinde an Positivem auswirkt in dieser Zeit und danach. Und so möchten wir jetzt ein paar ganz praktische Punkte anschauen, vorgetragen von einigen Ältesten hier. Und da wird dann so ein bisschen aufgelöst, was Jan meinte, wer A sagt, muss auch B sagen. Und da lade ich jetzt den Henning ein, dass du den Anfang machst.
Ich hoffe, das Geldstück war jetzt nicht entscheidend für die Funktion des Mikrofons. Genau, wer A sagt, muss auch B sagen. Wir haben 3 Bs für dieses Jahr zusammengefasst. Und das Erste, das ist sehr, sehr naheliegend, ich gebe es zu, das ist Bauen. Natürlich wird uns dieser Bau für dieses kommende Jahr und auch für das Jahr danach beschäftigen. Und es wird sicherlich auch unser Gemeindeleben kennzeichnen. Warum machen wir das überhaupt? Nico hat ganz viel davon eben schon gesagt. Wir wachsen als Gemeinde. Wir wollen einen Raum schaffen hier für weiteres, auch geistliches Wachstum. Wir wollen Räume schaffen für Gruppen. Wir wollen Räume schaffen für Gemeinschaft. Da sind wir hier ein bisschen in die Enge geraten. Das soll sich ändern. Außerdem ist das Gebäude, Nico hat es gesagt, gut 40 Jahre alt. Und was hier ansteht, ist eine energetische Sanierung. Das heißt, wir werden auch in Zukunft unseren Beitrag zur Energieersparnis beitragen. Genau, und wir warten, das habt ihr vielleicht auch schon gehört, auf die Baugenehmigung. Wir erwarten sie in den nächsten Wochen und dann wird es auch losgehen. Und losgehen wird es auch mit einem Abriss. Also wir wollen auch etwas nicht mehr, nämlich das Wohngebäude. Und das soll abgerissen werden, um Platz zu schaffen für den Erweiterungsbau und für die ganzen Umbaumaßnahmen. Das bringt natürlich mit sich, dass es ab diesem Zeitpunkt hier an der Brückenstraße mutmaßlich ein bisschen ungemütlich wird. Ihr habt bestimmt schon gehört, dass wir mit Gemeinden im Gespräch waren darüber, wo wir unterschlüpfen könnten. Unterschlüpfen, das hätte aber bedeutet, Gottesdienste hätten am Nachmittag stattfinden müssen. Viele Gruppen, viele Veranstaltungen hätten in der Form, wie wir sie planen, nicht stattfinden können. Und da hat Gott uns ja wirklich beschenkt. Wenn ihr euch diese Geschichte mal erzählen lasst, dann versteht ihr noch besser, glaube ich, was ich meine, wenn ich von Schenken spreche. Wir haben die Gelegenheit, dieses Gebäude am Kesselbrink für die nächsten 2 Jahre zu nutzen. Dieses Gebäude ist groß. Es nimmt uns alle auf. Es nimmt all unsere Veranstaltungen, unsere Gottesdienste, unsere Jugend, unsere Kids und auch sonstige Veranstaltungen auf. Wir können sie dort in gewohnter Art und zum gewohnten Zeitraum anbieten. Außerdem können wir all das, was wir hier natürlich rausschaffen müssen für eine gewisse Zeit, dort lagern bzw. jetzt eben auch direkt weiter benutzen. Das ist einfach großartig. Damit das gelingt, müssen wir ein paar Renovierungsarbeiten machen. Wir werden auch natürlich einen Umzug schultern müssen. Ja, und da sind wir als Gemeindeleitung froh über jede helfende Hand, die sich daran beteiligen wird. Wir glauben auch, dass dieses gemeinsame Anpacken, Nico hat ebenso den Teil von früher so ein bisschen in negativen Farben geschildert, aber ich glaube, dass auch viel Gutes darin ist, wenn wir als Gemeinde ein gemeinsames Ziel verfolgen. Und dieses gemeinsame Ziel wäre dort anpacken, Renovierung, ein bisschen malern, ein bisschen Fußboden verlegen, solche Dinge. Aber nicht so viel, dass da jetzt jahrelang der Vater in Beschlag genommen wird. Das wird nicht passieren. Und trotzdem glauben wir, dass das dort eine gute Chance ist. Eine Chance, die wir hier, wie es Nico auch gesagt hat, nicht haben werden, weil hier werden die Arbeiten überwiegend zumindest von Profis durchgeführt werden. Genau. In dem Zusammenhang habe ich aber noch ein Gebetsanliegen, einen Wunsch, den ich euch gerne ans Herz legen möchte für dieses Jahr. Auch das ist irgendwie klar. So ein Bau, das bringt ganz, ganz viele, ganz weltliche Fragestellungen mit sich, die diskutiert und entschieden werden müssen. Und das tun ganz viele, ganz tolle Menschen hier aus unserer Mitte, aus der Gemeinde. Allen voran natürlich das Bauteam. Nico hat eben schon ein paar Namen genannt. Diese Menschen bringen sich ein mit ihren Standpunkten, auch mit ihren Charakteren. Und was sie alle gemeinsam haben, und dafür sind wir unfassbar dankbar, das ist ihre Liebe zu dieser Gemeinde und ihr Enthusiasmus, die beste Lösung zu finden. Aber ihr könnt euch bestimmt vorstellen, dass auch genau an der Stelle das Potenzial für gewisse Spannungen liegt. Dafür sind wir einfach alle Menschen und eben alle mit unseren eigenen Charakteren unterwegs. Und deswegen möchte ich euch aufrufen, euch bitten, dass wir im Gebet zusammenstehen für diese Menschen, die diese Aufgaben, diese teils schwierigen Aufgaben übernehmen und darum bitten, dass sie wirklich weiterhin in Einheit und mit dem Blick auf Jesus, das hat Jan eben schon so schön formuliert, diese Aufgaben wahrnehmen. Denn am Ende, das muss uns allen bewusst sein, sind all diese Bemühungen, die wir tun, um diesen Gemeindebau zu erweitern, zu vergrößern, zu verschönern, die haben nur ein einziges Ziel, nämlich, dass wir hier Raum schaffen, damit Menschen Jesus kennenlernen können. Und dazu möchte ich euch am Schluss noch den Vers von Johannes 13, Vers 35 mitgeben. An eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Lasst uns in dieser Liebe und in diesem Sinne auch dieses Bauprojekt angehen und dafür beten. Ja, und beten, das ist genau mein Stichwort für Olga und Jan.
Genau, jetzt kommen wir zum zweiten B. Und zwar das Beten. Wobei, ich weiß nicht, warum das groß geschrieben ist. Für mich hat das mal was mit Aktion zu tun. Eigentlich hätte das klein geschrieben sein müssen, weil wir sollen es tun. Wie wichtig Beten ist. In der Bergpredigt, ich interpretiere jetzt mal frei, sagt Jesus, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und alles, was für euch gut ist, wird euch zugetan. Und von daher ist ein ganz wichtiger Punkt, was bedeutet es eigentlich, nach dem Reich Gottes zu trachten? Und von daher haben wir auch so einen Dreiklang mitgebracht. Frage doch zuerst einmal Gott, was das Gute für dich ist. Also, dass du wirklich im Gebet auf ihn zugehst, ihn fragst, und ich verspreche dir, er wird dir antworten. Es ist nicht vielleicht unbedingt die Antwort, wie du jetzt uns hörst, dir durch so ein lautes Reden oder so. Aber wenn du ihn wirklich vom Herzen fragst, Herr, was ist richtig für mich? Was ist gut für mich? Was ist gut für diese Gemeinde? Und wenn du zum Beispiel in sein Wort schaust oder wenn du auch den Predigten lauschst, er wird dir antworten auf das Thema, was gut für mich ist. Also von daher wollen wir im Gebet ganz klar darauf eingehen, Gott zu fragen, was das Richtige ist. Das nächste ist das Thema Bitten. Und dass wir dann bitten, Herr, wenn es dein Wille ist, dann schenk uns das. Dann gib uns das, dann gib uns Orientierung, gib uns eine Antwort auf die Fragen, die wir hatten. Und als letztes, ganz wichtiger Punkt, ist das Thema Danken. Wir können jetzt schon über so viele Dinge dankbar sein in unserer Gemeinde. Wir haben schon gehört, wie Türen sich geöffnet haben, wie sich Finanzen, wie Finanzen da sind für den Bau. Das ist ganz wichtig, das ist das Thema Danken. Und an der Stelle in Lukas 17 steht die Geschichte, wo Jesus Aussätzige heilt. Er heilt 10 Aussätzige und sendet sie dann los, dass sie zu den Priestern gehen sollen und sich bestätigen lassen sollen, dass sie geheilt wurden. Und was passiert? Sie wurden geheilt, aber nur einer kam zurück und hat ihn dafür gelobt und gedankt. Und er hat gefragt, wo sind die anderen? Und wir sind die anderen. Wir wollen wirklich sagen, Gott, du hast uns so reich beschenkt mit den Dingen und wir wollen wirklich im Gebet auch Dankbarkeit vor Gott bringen. Und wie soll das Ganze ganz praktisch auch für uns aussehen? Weil hier steht ja noch ein Punkt gemeinsam oben drüber, da wollen wir noch mal drauf eingehen. Wir als Gemeindeleitung bieten euch an, einmal im Monat, dass wir uns treffen, am ersten Donnerstag im Monat in den Gemeinderäumen, also zurzeit noch hier, aber dann bald am Kesselbrink, dass wir einen Fasten- und Gebetstag haben, wo wir ganz konkret Gott fragen, Gott bitten und Gott danken für die Dinge, die er an uns tut, dass wir wirklich als Gemeinde auch gemeinsam im Gebet alles tragen, was notwendig ist und seien es auch persönliche Anliegen, dass wir auch dafür beten.
Genau. Wunderschönen guten Morgen auch von mir. Ich glaube darüber hinaus, dass oder wir glauben auch als Gemeindeleitung, dass Gott uns einen besonderen Schwerpunkt im Kontext Gebet auch noch mitgegeben hat. Und dieser Schwerpunkt ist Gebet für Schutz. Schutz für die Gemeinde, für das Leben der Gemeinde, für die Leiterschaft in der Gemeinde, natürlich auch besonders für den Bau. Und ein gutes Beispiel gibt uns Gott dafür, wie das aussehen könnte, ein Bild in dem Buch Nehemia. Und Nehemia hat den Auftrag von Gott bekommen, die niedergebrannten Tore und Mauern um Jerusalem wieder aufzubauen. Mit den Einwohnern aus Jerusalem, mit den Obersten und mit den einfachen Leuten. Und damals bedeutete der Fakt, dass die Mauern gefehlt haben, einfach absolute Schutzlosigkeit vor den Angriffen der Feinde. Und Jerusalem hatte Feinde und diese hatten natürlich auch währenddessen versucht, dagegen anzugehen, zu entmutigen und haben es aber letztendlich nicht geschafft. Die Mauern wurden wieder aufgebaut. Und so ähnlich ist es auch für uns mit dem Gebet für Schutz. Durch das Gebet für Schutz bauen wir im Geistlichen Mauern auf, die uns schützen vor den Angriffen des Feindes. Und ja, wir als Christen wissen, dass wir einen Feind haben und dass dessen Ziel es einfach ist, zu rauben, zu morden und zu zerstören. Aber Jesus, er ist gekommen, um uns einfach Leben zu geben. Genau. Was bedeutet das praktisch? Ganz praktisch haben wir schon angefangen, eine Fürbittegruppe aufzubauen, die einfach da in den Riss tritt und mit diesem Fokus Schutz auszubeten für die Gemeinde, für das reiche Leben der Gemeinde, für Alpha-Kurse und Frauenarbeit, Männerarbeit und so weiter. Die Liste ist lang. Wir haben da sehr, sehr viel, was Gott uns geschenkt hat. Und ich glaube, das ist einerseits, aber andererseits glaube ich auch, dass Gott, wie auch in diesem Buch Nehemia beschrieben, jeden Einzelnen einfach ehrt und sich freut, der einfach investiert in Gebet für Schutz, auch für die Gemeinde, aber auch für sein persönliches Leben. Und ich glaube, dass da einfach auch das, was Jan so am Anfang beschrieben hat, wenn wir unser Ziel auf das Reich Gottes ausrichten, er sich ausrichtet darauf, für uns einzustehen und uns Schutz zu geben für das, was uns wichtig ist.
Jeder, der schon mal gebaut hat, weiß, wie wichtig es ist, das richtige Handwerkszeug dabei zu haben. Also wenn ich eine Mauer bauen will, brauche ich eine vernünftige Speiskelle, um den Speis aufzutragen, um die Steine zu setzen. Ich brauche natürlich ein Lot, um dass die Mauer gerade wird. Und genauso ist es auch, dass wir, wenn wir im Gebet wachsen wollen, müssen wir vernünftig zugerüstet sein. Und deswegen wollen wir auch ganz praktisch als Gemeinde eine Gebetsausbildung anbieten dieses Jahr. Wie sie konkret aussieht, das wissen wir noch nicht ganz genau, aber da sind wir dabei, das auszuarbeiten, dass wir wirklich, auch im Lukas 17 haben die Apostel, also die jahrelang mit Jesus unterwegs waren, haben zu Jesus gesagt, Herr, lehre uns beten. Also von daher uns auch ein ganz wichtiges Anliegen in diesem Jahr, dass wir euch zurüsten, was das Thema Gebet angeht. Seid da gespannt, wir werden die Termine veröffentlichen und jeder, der sich angesprochen fühlt, kann sich schon mal ein Sternchen in seinen Kalender machen. Wir wollen wachsen, wir wollen uns verändern und zwar zu seinem Reich hin.
Genau, hey, wollen wir gemeinsam sagen, bauen, beten. Und das dritte ist, nicht schlafen, nein, ist bekennen. Okay, wir wollen bekennen und ein Bekenntnis schafft immer Identität, Klarheit, Ausrichtung. Ja. Was bekennen wir denn als Christen? Wir bekennen unseren Glauben an Jesus Christus. Wir bekennen unseren Glauben an den lebendigen Gott. Und deswegen gibt es in der Kirchengeschichte, wurden ja diese Glaubensbekenntnisse geschrieben, um sich auch ein Stück weit abzugrenzen von den Dingen, die nicht so gut waren, auch in der Kirchengeschichte. Um zu sagen, hey, wir gründen unseren Glauben auf das Wort Gottes und auf die Person Jesus Christus. Und deswegen ist das Bekennen ja ein ganz, ganz wichtiger Faktor für eine Gemeinde und auch für unser Leben. Und ich möchte uns mit diesem letzten Punkt heute ermutigen. Bekenntnis ist ein ganz zentrales Element für unsere Gottesdienste. Das, was wir hier machen. Wir singen, wir beten, wir sagen den Namen Jesus. Das ist ein Bekenntnis hier im Gottesdienst. Aber ein Bekenntnis darf über unsere Grenzen hinausgehen und sollte auch über unsere Grenzen hinausgehen. Nicht nur Teil der Gemeinde des Gottesdienstes, sondern auch Teil in unserem Alltag. Denn in Römer 10, Vers 9, in unserem persönlichen Leben ja auch, da steht ja, denn wenn du mit deinem Mund bekennst und deinem Herzen glaubst, ja, dass Gott ihn von den Toten, Jesus von den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet. Wirst du gerettet. Ein Bekenntnis von dir, von deinem persönlichen Leben ausgehend. Und so gibt es diese Dimension, dass wir einmal vertikal bekennen, ja, wir bekennen einmal hin zu Gott, ja, die Beziehung zu Gott, Lobpreis, Dank. Auch Sündenbekenntnis ist auch ein Bekenntnis. Da gibt es diese horizontale Ebene, dass wir einander bekennen, dass wir einander ermutigen, dass wir sagen, hey, ich stehe mit dir in Jesu Namen. Ja, ich bete mit dir. Ich bekenne mit dir, dass das in Jesu Namen besser wird. Und so haben wir eine Ebene auch unter uns und eine Ebene, die dann darüber hinausgeht in der horizontalen, dass wir Menschen ein Licht sind, dass wir Menschen Salz sind, dass wir, gestern haben wir über die Bergpredigt angefangen zu predigen, ja, dass wir würzen, ja. Fand ich richtig gut von Elias. Dass wir würzen, dass wir hier auf dieser Welt ein Licht sind und salzen für unsere Mitmenschen. Und so ist unser Bekenntnis in Wort und auch in der Tat. Ja, wir können mit unseren Worten bekennen. Es gibt ja diesen Vers aus Matthäus 10, Vers 32. Wer sich hier auf der Erde öffentlich zu mir bekennt, spricht Jesus, den werde ich auch von meinem Vater im Himmel bekennen. Also wir dürfen Jesus hier bekennen. Und wir dürfen das mit Worten und mit unserem gelebten Glauben durch Taten tun. Und hier möchte ich gerne, dass wir mal einen Blick drüber hinaus werfen. Letzte Woche Samstag, weil Björn und Britta waren nicht hier und wir haben ja so eine starke Ministry-Zeit gehabt, wo Gott, glaube ich, ganz, ganz viel gepflanzt hat. Ja? Er hat diesen Satz geprägt, ich weiß nicht, ob er genauso jetzt war, aber so ähnlich. Wenn du siehst, dann siehst du. Ja? Also wenn du anfängst zu sehen, das, was Gott in deinem Herzen gepflanzt hat, dann wirst du sehen, dass Gott das auch tun möchte. Wenn du Glauben hineinlegst in das, was Gott in deinem Leben tun will und was er durch dich wirken will, und wenn du anfängst zu sagen, ja Gott, ich will das wirklich sehen, ich bete dafür, ich bin bereit, ich bin verfügbar, dann wirst du sehen. Und das ist doch, finde ich, eine gute Voraussetzung zu sagen, hey, wir wollen als Gemeinde bekennen mit unseren Worten in den Gottesdiensten, wir möchten aber auch darüber hinaus unsere Türen öffnen, möchten auch rausgehen natürlich, möchten sagen, hey, wir möchten bekennen, Und sagen, dass Jesus Christus der Herr ist. Und Gott gebraucht deine persönliche Berufung. Das, was in deinem Herzen ist, will er gebrauchen, damit das Bekenntnis rausgeht zu den Menschen. Damit er durch das, was er in deinem Leben gepflanzt hat, Menschen segnen kann. Ja, wenn du siehst, dann wirst du sehen. Wenn du Glauben hineinlegst und wenn du Gott vertraust, dann wird er mit dir diesen Weg gehen. Und ich glaube, dass Gott ganz, ganz viel auch in diesem Jahr loslegen und lostreten möchte in unserem Leben. Und ein Gedanke, der ist mir so wichtig, ja. Im Reich Gottes gibt es kein Mangeldenken. Und ich habe eine Sehnsucht. Oftmals reden wir davon, dass wir immer irgendwie Mitarbeiter brauchen. Das brauchen wir auch, Mitarbeiter und so weiter. Und wisst ihr, was mein Sehen ist? Zu sagen, hey, wir sind eine Gemeinde, die nicht nach Mitarbeitern ruft und schreit, sondern wir haben einen Überfluss. Ja, wir haben einen Überfluss. Weil im Reich Gottes, da sind wir alle im Boot und da packen wir an, da gehen wir voran. Da lebt Berufung gelebt. Ja? Wir sind eine Gemeinde, wo kein Mangel ist irgendwie an Liebe. Ja? Weil Gott mitten unter uns ist. Ja? Wisst ihr, Reich Gottes kennt kein Mangeldenken. Und ich wünsche mir, dass dieser Aspekt vom Reich Gottes immer mehr in unserer Gemeinde sichtbar wird, einmal innerhalb, aber auch darüber hinaus, dass unsere Berufung gelebt wird, was Gott in dein Leben gepflanzt hat und dass Gott das gebrauchen kann für die nächste Zeit und vor allem für dieses Jahr. Und ich wünsche mir, dass du, was, wenn du letzte Woche Samstag was empfangen hast von Gott, so geh dem nach. Wir möchten Räume schaffen, wir möchten das hochhalten, möchten ein offenes Ohr haben. Wenn du sagst, Stefan, ich habe was von Gott empfangen, aber ich weiß nicht, wo ich anfangen soll, dann fang mit einem Gespräch an. Fang an, es nochmal auszusprechen. Fang an, Schritte zu gehen. Und das ist uns wichtig, dass wir dieses Jahr bekennen. Nicht nur dieses Jahr, aber dieses Jahr vor allem, weil unser Bekenntnis ist nicht ortsgebunden. Okay? Egal wo wir sind in den nächsten 2 Jahren, es ist nicht ortsgebunden. Wir können, egal wo wir sind, können wir Jesus Christus bekennen. Und Menschen auch, die Jesus noch nicht kennen, mit der guten Nachricht bekannt machen, offene Türen haben und uns wirklich da für einsetzen und beten, dass Menschen, die ihn noch nicht kennen, irgendwann bei der Taufe hier stehen oder wo auch immer und sagen, ich bekenne, ja, vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt, dass Jesus Christus mein Herr ist. Come on. Das ist doch mal, wo auch Bekenntnis hinführen kann. Und deswegen habe ich so einen schlauen Satz mitgebracht. Ich glaube, dein Bekenntnis für Jesus kann zu Erkenntnis bei jemand anderen führen. Okay. Dein Bekenntnis für Jesus kann zu Erkenntnis bei jemand anderem führen. Nicht, weil wir die tollen Worte haben, sondern weil Gottes Kraft durch dieses Bekenntnis fließen kann. Durch Wort, durch Tat, durch deine Berufung, durch das, was du tust. In Jesu Namen. Okay. Amen. Wir wollen jetzt ein Bekenntnislied singen. Auf Grundlage des apostolischen Glaubensbekenntnisses. Und ihr dürft gerne aufstehen, wenn es möglich ist. Wir möchten das Gemeinde hochhalten, möchten das jetzt nochmal so Gott zusingen und wirklich Gott diese 3 Punkte nochmal geben. Gott, wir möchten dieses Jahr, ja, wir wollen bauen, wir wollen aber auch beten und wir wollen deinen Namen bekennen. weil es geht um dich, wie Nikos auch gesagt hat, es geht um Jesus Christus, dass er im Zentrum ist. Ich möchte noch beten und dann lasst uns gemeinsam dieses Lied von ganzem Herzen singen. Danke, Vater im Himmel, für deine Gegenwart. Danke, dass du mit deinem Heiligen Geist hier bist. Danke, dass wir erleben dürfen, dass du auch uns in diesem Jahr, Gott, segnen möchtest, Herr. Dass du uns schon so stark gesegnet hast. Aber Gott, wir strecken uns da aus und wir möchten das dir so hingeben. Gott, wenn wir all dieses Jahr anfangen zu bauen, Gott, dann bitte ich, dass du uns versorgst, Gott, mit all dem, was wir brauchen, Gott. Dass wir alle Genehmigungen bekommen, dass wir genug finanzielle Mittel haben, dass wir Manpower haben, Frauenpower auch, Herr. Dass wir wirklich gemeinsam, Gott, diese Zeit auch erleben als eine Zeit des Aufbruchs, Gott, wo du uns umgestalten darfst, Gott. Nicht nur das Äußere, sondern das Innere, Gott. Dass wir, Gott, anfangen, Gott, zusammen zu beten, Gott. Dass wir dir vertrauen, dass Menschen auch durch dieses Gebet, Gott, Veränderungen erleben und dass die Situation sich verändert durchs Gebet, Gott. Dass wir mit Bitten kommen dürfen, dass wir mit Anliegen kommen dürfen, dass wir aber auch mit Dank kommen dürfen. Und Jesus Christus, wir bekennen deinen Namen. Wir bekennen deinen Namen auch in diesem Jahr und möchten deinen Namen hochhalten über all das, was wir tun, was wir sagen, Herr, und dich bitten, dass du mit deiner Kraft hineinkommst und dass durch unser Bekenntnis, Gott, dass du es zu Erkenntnis bei anderen Menschen führt. Gott, dass wirklich unser Bekenntnis bei anderen Menschen zu Erkenntnis führt, weil du der Rettende bist in Jesu Namen. So möchten wir, Gott, dir das jetzt zusingen. Gemeinsam sagen wir Amen.